Hallo und herzlich willkommen zu Self You Up, deine Einladung, dich selbst zu entdecken, zu bestärken und zu lieben. In jeder Folge teilt eine wunderbare Seele Dinge, die ihr dabei helfen, sich an die eigene Stärke zu erinnern. Mein Name ist Janet Klinger, Selbstliebe- und Life-Coachin, und ich bin der Überzeugung, dass wir mehr sind als das, was wir über uns wissen oder glauben, und dass alles in deinem Leben mit dir selbst beginnt. Lass uns gemeinsam lernen, wachsen und heilen. Finde Inspiration und Empowerment auf deiner Reise, dich selbst zu entdecken. Er trinkt seinen Kaffee unterschiedlich, je nach Lust und Laune. Seine Freunde würden ihn als empathisch, präsent, herzlich und hilfsbereit, interessiert in vielen Dingen und gleichzeitig auf der Suche nach seiner Richtung und Identität beschreiben. Für ihn bedeutet sich selbst zu entdecken eine lange Reise, die auch mal schmerzlich sein darf. Einer seiner größten Meilensteine in seinem Leben, wie er selbst sagt, war das Studium in Sydney in 1999, das ihn vom Kleinstadtjungen zum Weltentdecker gemacht hat. In 2015 erlitt er einen Schlaganfall, welcher ihn in eine andere Richtung hat gehen lassen. Heute ist er Online-Marketing-Manager, Führungskraft, PR-Berater und Coach für angewandte Improvisation und Leiter diverser Mental Health und Mindfulness-Seminare. In einem NLP-Seminar 2020 hat er an einem bunten Abend die Gruppe mit Improvisationsübungen angeleitet. Am folgenden Morgen hatte er gehört, wie eine Teilnehmerin zu einer anderen sagte: Jeder sollte einen Frank haben. Frank Hupke, willkommen bei Self You Up.
Dankeschön. Hallo, Janet. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich, dass du heute hier bist. Und ich habe direkt eine Frage. Deine Freunde würden über dich sagen, dass du interessiert an vielen Dingen bist. Mhm. Was hat zuletzt dein Interesse geweckt?
Mein großes Interesse zuletzt geweckt hat tatsächlich die positive Psychologie. Ich weiß nicht, ob du da mal drüber gestolpert bist, über den Begriff.
Ich schon im Groben, aber vielleicht Die Hörerin noch nicht. Vielleicht magst du ein bisschen reingehen.
Vielleicht kennt der eine oder andere das allgemeine Thema der Psychologie. Und ich bin halt auch in therapeutischer Behandlung, also nehme das wahr. Und daraus ist die Idee entstanden, ja, welchen Weg gibt es denn, um nicht nur zurückzublicken, sondern nach vorne? Und die positive Psychologie beschäftigt sich mit den eigenen Stärken, die zu entdecken, die ins Bewusstsein zu holen und daraus Kraft und Energie und einen Sinn zu schöpfen, voranzugehen und ein erfülltes Leben auch als gesunder Mensch schon zu haben und nicht sich dadurch halt vorzubereiten und nicht zurückzufallen. Mhm. Und ich gucke mir das gerade an im Bereich, wie kann ich den Aspekt mit meinen Impro-Theater-Workshops, also der angewandten Improvisation, die Übungen, die ich da gebe, verflechten, um da noch einen Mehrwert zu schaffen.
Mhm. Das heißt, dass die Leute, die daran teilnehmen, sich so an eigenen Stärken erinnern, die sie vielleicht unbewusst haben oder schon haben und die dann vermehrt einsetzen?
Erstmal das Bewusstsein. Wir haben alle so viel Stärken, wo wir, und das geht mir genauso, die ich gar nicht so sehe, weil ich es immer schon habe. Mhm. Das ist für mich normal. Deswegen ist es ja auch so wertvoll, andere Leute zu fragen, zu reflektieren mit den Perspektiven anderer, wie ich gesehen werde. Und diese Stärken dann zu nehmen, um zu entdecken, ja, was kann ich mit denen machen? Wie kann ich die auch im Spiel einsetzen? Wie kann ich die für mich halt wirksam machen? Und da bin ich gerade dran, so einen Weg zu finden, wie kann ich dieses sehr, sehr, ja auch körperliche Impro-Theater mit diesem doch eher kognitiven, geistigen, was dann ins Gefühl gehen soll, vermengen. Das ist eine spannende Journey, da habe ich gerade mit angefangen. Also wenn da ein Hörer draußen ist, der das als Fachthema hat, bitte
nicht. Cool, okay. Und hast du durch diese positive Psychologie für dich etwas erkannt, also ein Bewusstsein für eine Stärke von dir ja, gefunden, was dir vorher vielleicht noch nicht so bewusst gewesen ist?
Ja, einige. Also ich habe einen Stärkentest gemacht und da kamen 23 Stärken raus. Alleine die Zahl hat mich schon überwältigt.
Wahnsinn.
Und dann auch zu gucken, trifft das zu? Oder ich hatte auch Sachen wie Durchhaltevermögen.
Mhm.
Ich bin jetzt nicht derjenige, der halt ein Thema nimmt und es bis zum Ende durchprügelt.
Mhm.
So. Aber was heißt das dann? Das Durchhaltevermögen. Wo habe ich es denn gehabt? Also ich habe es auf jeden Fall in meiner Regeneration gehabt, in meiner Zeit im Ausland, wo es auch mal schwierig war. Da bin ich nicht abgehauen. Da habe ich mich den Herausforderungen gestellt. Jeder von uns hat solche Situationen, die sind schnell verschüttet.
Mhm.
Aber wir können die halt wiederbeleben, indem wir uns dessen bewusst sein oder bewusst machen, was wir erlebt haben und wie wir positiv da rausgegangen sind.
Ja. Ja, das ist richtig stark. Vor allem auch jetzt erstmal nur bezogen auf dieses Durchhaltevermögen. Oft denkt man wahrscheinlich auch dran, okay, ich mache jetzt Thema X und das prügele ich dann durch, bis zum geht nicht mehr und bleibt da vielleicht dran, auch wenn es vielleicht keinen Spaß mehr macht. Aber oft ist es ja also auch im normalen Leben. Keine Ahnung, in der Beziehung, wenn es mal gerade irgendwie, ja, wo es eine Phase gibt, wo es ein bisschen schwieriger ist, die gibt es ja einfach, dass man trotzdem auch da dran bleibt und halt nicht das Handtuch wirft. Das ist ja auch Durchhaltevermögen.
Genau, genau, absolut. Ja, also das muss nicht das große Label sein und das muss auch nicht das Top-Thema sein. Also ich habe dann nicht den Anspruch, ja, aber dass es eine Stärke ist, heißt, dass ich mich von allen anderen abheben muss oder die Orientierung an dem Besten ihres Fachs, sondern ja, ich bin einfach gut dabei und ich weiß das und ich mache es mir zunutze, indem ich es lebe.
Als du da gesehen hast, dass du 23 Stärken hast, was hat das im ersten Moment mit dir gemacht? War das so, nee, geht gar nicht? Oder konntest du das direkt so annehmen und sagen, ja?
Also mein erster Gedanke war erstmal, oh, wie cool, 23 ist meine Lieblingszahl.
Ah. Sehr cool.
Das muss ja Karma sein, oder? Mm. Also nein, das war halt, 23 ist so viel. Ich kann dir nicht mal so diese klassische Frage, nennen Sie mir mal Ihre 5 Stärken.
Ja.
Da bin ich so, da muss ich jetzt mal überlegen. Ne? Also, und dann habe ich mal gedacht, so, ja, ist ja auch kein Wunder, ich kann mich nicht entscheiden. Bei so vielen Stärken, wie soll ich denn da mich auf 5 reduzieren? Das geht ja gar nicht.
Ja.
Und dann auch das, nee, also das war wirklich so, erstmal war ich erschlagen von der Menge. Mhm. Und dann habe ich mir die angeguckt und habe quasi im Kopf den Rotstift angesetzt. Mhm. Nee, das passt nicht, Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, guckst dir mal an und setz dich mal hin und schreib dir mal auf, wo dir das wirklich geholfen hat oder wo du dir das eingesetzt hast. Also zu nutzen. Und dann konnte ich da einen Haken dahinter setzen.
Mhm.
Und jetzt lebe ich mit meinem Kartenset von 23 Stärken, wo ich immer mal wieder reingucke und mir ab und zu eine rausziehe und so. Jetzt heute lege ich mal den Fokus auf diese Stärke. Zum Beispiel heute hatte ich dann Kreativität. Und guck mal, wann ich die einsetze oder finde ich einen Moment, wo ich mich daran erinnere und das dann den nächsten Schritt erleichtert.
Ja, an sich auch eine richtig schöne Übung. Also wie du schon sagst, ich glaube, die meisten können wahrscheinlich 23 Schwächen aufzählen, anstatt 23 Stärken, ja, weil wir da oft ja auch den Fokus drauf haben, was können wir nicht und wo sind nicht gut drin und so weiter. Aber sich erstmal bewusst zu machen, okay, was sind denn meine Stärken? Und allein schon 5 aufzuzählen, das ist ja schon mal auch schon mal was. Und dann auch in den Tag zu gehen mit einer Stärke und mal zu gucken, wo setze ich die aktiv ein oder sie auch bewusst mit einer Intention, heute setze ich diese Stärke ein, auch tatsächlich zu leben. Weil erstens wird sie auch dadurch vertieft und wie du auch schon sagst, man bekommt das Bewusstsein dafür, dass man halt Stärken hat und man sie auch einsetzen kann. Und vor allem, wenn es da auch mal Zeiten gibt, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, sich genau an diese Tage zu erinnern, wo man diese Stärke eingesetzt hat oder in einer ähnlichen Situation, um da auch wieder Mut und Zuversicht zu gewinnen.
Absolut. Und es passiert immer noch, dass ich irgendwie dann eine Karte ziehe und so, ach, die habe ich ja auch noch. Also es vergesse und dann wieder ins Bewusstsein lasse.
Ja.
Und dann wird es in der Regel wirklich ein guter Tag.
Ich würde sagen, wir kommen jetzt auch schon zu deinem ersten Self-Empowerment. Mhm. Etwas, was dich in der Vergangenheit bestärkt hat. Und da hast du beschrieben, dir hat es nach deinem Schlaganfall, deinem Rockbottom-Moment, so wie du beschrieben hattest, geholfen, den Blick nach oben zu richten und zu erkennen, dass der einzige Weg, den du gehen kannst, der nach oben ist. Außerdem wusstest du, dass du die ersten Schritte nicht alleine gehen musst, sondern professionelle Hilfe und Unterstützung bekommst. Beschreibe gerne einmal deine damalige Lebenssituation.
Meine Lebenssituation war so, dass ich im Grunde genommen über längere Zeit meine Tage vollgepackt habe mit Sachen, ich sag mal, für andere. Ich habe halt als Führungskraft sehr, sehr viel gearbeitet, irgendwie 50 Stunden in der Woche oder mehr, habe einen Theaterverein geleitet, habe selber gespielt, habe intensiv auf einen Zehnkampf trainiert, habe meine Wohnung renoviert und mich um alles gekümmert und das überwiegend alleine. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, gib mir mehr, ich kann alles. Ich bin gerade unverwundbar. Ich will die Leiter rauf, ich will Erfolg haben, ich will die Ziele erreichen schnell.
Ja.
Und eines Tages morgens bin ich aufgewacht, das ist jetzt die Kurzgeschichte, und konnte nicht mehr reden. Also null, nada, nichts. Ich konnte keine Worte mehr bilden. Ich konnte kein Getränk im Mund halten. Ich war gesichtsseitig, halbseitig gelähmt. Ich konnte mich nicht mehr schreiben. Konnte nicht mehr Zeilen lesen. Ich war einfach mal rausgeschossen.
Wahnsinn.
Und die Diagnose war halt unter anderem Stress. Mhm. Also stressbasiert. Und das war halt für mich der Kahlschlag, weil ich ja vorher beruflich und privat auf der Bühne stand quasi. Mhm. Und jetzt war das weg. Und damit umzugehen, das war ein komisches Gefühl zwischen totaler Panik und klarem rationalen Denken, was ich tun muss. Also ins Krankenhaus. Auch wenn der Weg ein Ritt war, ohne Stimme. Aber es hat funktioniert.
Also du bist allein ins Krankenhaus dann? Du?
Ich bin quasi mit Bus und Bahn hingefahren, weil ich ja, für mich war es klar, ich kann keinen Krankenwagen rufen. Ich kann ja nicht reden. Wie sollen die denn mich verstehen?
Ja.
Und beim Schlaganfall ist es ja auch so, dass man sagt, jede Minute zählt. Mhm. Das wusste ich natürlich nicht. Also das war für mich einfach der logischste Weg in dem Moment. Und im Krankenhaus angekommen war ich sofort umgeben von fähigen Menschen, die mich halt gepflegt haben über die nächsten Tage. Ne? Ich hatte halt diverse Untersuchungen. Ich hatte direkt ab Tag 1 eine Logopädin an meinem Bett, mit der ich angefangen habe, die ersten Worte wiederzubilden. Und dann wurde ich halt von A nach B nach C gebracht. Mein Hausarzt hat die ersten Termine für mich gemacht. Meine Familie ist gekommen. Also ich komme ursprünglich aus dem Rheinland, lebe in Hamburg alleine, um mich zu unterstützen. Freunde sind gekommen und hatten aber auch das Verständnis, dass ich nicht so viel Zeit mit denen verbringen kann, weil es halt zu anstrengend ist.
Mhm.
Also es war schon hilfreich, Menschen zu haben, die einfach nur 15 Minuten mit dir Zeit verbringen wollen und dann auch ohne zu murren gehen, wenn die merken, es wird zu viel.
Ja. Also du warst dann schon daheim sozusagen, als die sich dich besucht hatten?
Genau, ja.
Ja,
genau.
Okay.
Ja,
okay. Ja. Wie war das dann, die erste Zeit alleine daheim? Oder hattest du dann auch jemanden, der dich unterstützt? Also
Ich hatte sehr, sehr große Nachbarschaftshilfe, würde ich mal
Wow.
sagen. Ich habe halt hier ein tolles Haus und ich habe ein Café gegenüber und der Besitzer hat mir einfach, ja, hat mich unter seine Fittiche genommen, mich bekocht. Also, und das war, glaube ich, die größte Hilfe. Ich hatte einen Ort, wo ich sitzen konnte, also im Leben sein konnte, ohne mit jemandem sein zu müssen.
Ja.
Also ich konnte sitzen, da sitzen, zugucken, konnte einen Kaffee trinken, war willkommen über egal wie lange und war Teil der sozialen Gesellschaft, was ich alleine sonst nicht war.
Ja.
Und das war sehr, sehr hilfreich.
Ja. Ja, das glaube ich. Ich meine, also, ich kann mir das kurz sagen, nicht nachvollziehen. Ja, ich kann es mir auch bei weitem nicht vorstellen, wie das ist. Aber dann noch Leute um sich herum zu haben, die dann irgendwie helfen und gar nicht nachfragen, sondern einfach da sind. Ich glaube, das ist ultra, ultra hilfreich, ja.
Absolut, ja.
Ja. Kannst du dich daran erinnern, welche Gedanken du hattest? Was ging durch deinen Kopf, als du gemerkt hast, oh, ich kann gerade nicht mehr reden?
Ja, erstmal diese Panik-Scheiße. Da ist irgendwas ganz, ganz schief gelaufen. Und gleichzeitig dieses, ich muss da was tun. Ich muss irgendwas machen. Jetzt war ich auch noch so konditioniert, dass ich erstmal mit den wenigen Mitteln, die ich hatte, in der Firma Bescheid gesagt habe, dass ich heute nicht komme. Also wie bescheuert man teilweise ist, sowas dann zuerst zu machen, bevor ich mich dann auf den Weg zum Krankenhaus gemacht habe. Ja, ich wusste halt, ein Weg zum Arzt hilft nicht. Und ich kannte den Weg und das waren dann die Gedanken natürlich. Also, aber auch im öffentlichen Raum mit Bus und Bahn extrem schambehaftet, extrem zurückhaltend, irgendwie so wie ein Häufchen Elend, das sich versteckt. Also ich hatte eine Begegnung auf dem Bahnsteig hier. Ich wohne zum Glück in der Nähe von S-Bahn-Station. Habe ich eine Bekannte ausstehen sehen und habe mich hinter der Werbeanzeige versteckt. Dass ich nicht in Gefahr komme, angesprochen zu werden. Also so, das waren halt immer diese Gedanken, die mich begleitet haben. Ich bin in den Bus eingestiegen und habe mich an die Fensterseite gesetzt und plötzlich saß jemand neben mir. So, Scheiße, vielleicht muss ich dem signalisieren, ich muss gleich raus.
Ja.
Also so ganz normale Dinge, wo man nicht drüber nachdenkt, waren plötzlich ja große Leistungen. Und ja, und das war zum einen Teil sehr, ich wusste ja nicht, was mit mir passiert, sehr sehr schockierend. Und als ich dann im Krankenhaus war, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich bin hier jetzt in sicheren Händen. Also jetzt geht's aufwärts. Und das Rock Bottom Statement, es geht aufwärts, ist so gemeint im Vergleich zu anderen schlimmen Krankheiten. Es ist ja so, ausgenommen, man erleidet einen zweiten Schlaganfall, du bist schon ganz so. Du bist schon so tief, wie es geht. Da kommt nicht mehr jetzt wie. Ich nenne es mal wie beim Krebs, die Schmerzen, die Leiden und sowas, die Angst, sondern du bist schon ganz unten. Also der einzige Weg ist aufwärts. Und dieser Gedanke und auch dann irgendwie, trotz, so, ne, wenn ich jetzt neu anfange, dann komme ich hier raus und mache es besser. Ja, also das waren dann die Triebfedern.
Ja. Gab es während deiner Zeit oder während deiner Genesung auch mal Zeiten, wo du gezweifelt hast?
Mache ich immer noch. Also, ja, klar. Ich glaube, also ich war sehr, nicht nur sehr verletzlich, sondern sehr, sehr beeinflussbar. Ich kenne mich ja nicht mit dem Thema aus. Ich habe mich nie damit großartig befasst. Und plötzlich bin ich bei Sprachtherapeuten, bei Neuropsychologen und sowas. Und da kamen natürlich Zweifel auf, wie lange habe ich denn zum Beispiel Zeit? Also was so eine Stimme aufzubauen, habe ich ja nie gemacht, bewusst.
Ja.
Hört das irgendwann auf? Habe ich jetzt irgendwie vielleicht nur zwei Jahre und dann hört der Prozess auf? Muss ich mich beeilen? Habe ich Zeit? Also so Zweifel und natürlich irgendwie werde ich in der Lage sein, normal zu reden. Also ich merke immer noch die Unterschiede. Leute, die mich nicht kennen, weniger. Aber wie weit kann ich denn eigentlich kommen? Kann ich so ein Gespräch, wie wir es jetzt haben, irgendwann überhaupt noch führen? Kann ich noch arbeiten? Muss ich mir was suchen, wo ich halt sprachlos, stimmelos arbeiten kann? All solche Sachen. Und natürlich gab es auch Phasen, wo es schlechter wurde, wo meine mentale Verfassung schlechter wurde, wo ich halt Stress gemerkt habe. Und der schlägt sich wieder auf die Stimme aus. Und dann funktioniert einfach gar nicht. Und dann sitze ich hier auf der Couch quasi mit der Bettdecke über dem Kopf und denke so, soll das alles? Warum mache ich das?
Mhm.
Ja, und dann ist der nächste Tag irgendwie mit einem schönen Moment gesegnet und dann geht's wieder.
Ja. Was ich vorhin so interessant fand, dass der erste Griff zum Handy, als du morgens aufgewacht bist und gemerkt hast, okay, du kannst nicht mehr reden, dass du zum Handy gegriffen hast und das Erste, was halt in den Gedanken, also in Sinn gekommen ist, ich muss jetzt erst meine Arbeit Bescheid geben. Und ich glaube, das ist bei uns in der Gesellschaft total verankert. Ja, bevor man, also jetzt seit Corona Gott sei Dank nicht mehr, aber früher war es ja so, oh, ich habe ein bisschen Husten, ich gehe trotzdem in die Arbeit, weil ich kann ja jetzt nicht fehlen. Oder wie schaut das aus, wenn ich jetzt irgendwie 2 Tage hintereinander krank bin? Ja, oder wie schaut das aus, wenn ich nach einer Woche schon wieder krank bin? Ja, da wird also es wird so drüber nachgedacht, wie das irgendwie ankommt, was andere denken, ob man irgendwie jetzt schwach wahrgenommen wird, ob man vielleicht irgendwie ausgetauscht wird deswegen. Also da wird sehr viel halt auch einfach mit dieser Gesundheit gespielt und lieber geht man dann doch nicht zum Arzt oder schiebt es doch nochmal 2 Wochen weiter, als man diesen Schritt tut, weil man irgendwie Angst hat, verliert man jetzt den Job und so weiter. Ja.
Ja.
Und dass man dann einfach erstmal so das Erste, dass man, oh, ich muss erstmal der Arbeit Bescheid geben. Ich meine, klar, das ist total verantwortungsbewusst auch, ja, dass man sagt, aber es ist interessant halt zu sehen, dass das der erste Gedanke ist, den man hat.
Genau. Hätte ich auch 3 Stunden später machen können. Nein, ja, da hast du vollkommen recht und das ist halt schlimm teilweise. Mhm. Mein schwerster Gang, ich meine, ich natürlich wusste danach jeder, was mit mir ist. Also ich hatte halt mehr als einen Husten. Mein schwerster Gang war zu meinem Arzt, um mich mental krank schreiben zu lassen.
Mhm.
Ne, zu sagen, ich bin emotional überfordert. Bitte, also später halt, nachdem ich meine Wiedereingliederung hatte und angefangen habe zu arbeiten irgendwie und wieder so ein Loch hatte, dahin zu gehen, ich brauche eine Pause.
Mhm.
Ja, weil die körperliche Krankheit, ne, also die Grippe, handverstaucht oder sowas, ist weitläufig akzeptiert, sage ich jetzt mal. Aber zu sagen und sich selbst einzugestehen, so wie es jetzt geht, ich kann mich da hinschleppen, aber ich kriege nichts mit. Es tut mir nicht gut. Mhm. Ich brauche mal diesen Freiraum, weil ich stehe so neben mir, dass es auch langfristig keinen Sinn macht. Es schadet mir nur. Und es schadet ja dann auch dem Arbeitgeber langfristig. Das war mein schwerster Gang, zu sagen so, ich kann nicht mehr. Ich muss da mal raus.
Mhm.
Und das hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren ein bisschen, ja, es ist akzeptierter geworden wegen Corona. Also da muss ich vielleicht auch der Zeit ein Danke senden, dass es sowas nicht, dass die Leute krank geworden sind natürlich, aber dass es mal auf den Tisch kam.
Also meinst du mit, es war dein schwerster Gang, einmal für dich das einzugestehen, aber auch dann dem Arbeitgeber zu spiegeln, hey, ich brauche hier gerade einfach mal eine Pause, weil es einfach gerade, also es geht einfach gerade nicht mehr.
Beides. Erstmal mir zu sagen, naja, mir geht's ja gut, ich kann ja alles machen, aber irgendwo zwischen Schädeldecke und Nasenbein ist irgendwas verkehrt und ich brauche die Pause. Und dann auch das als Grund anzugeben.
Ja.
Und das ist ja die größte Verletzlichkeit. Und keiner nimmt es dir krumm, wenn du ein Bein gebrochen hast beim Sport. Aber zu sagen so, hey, momentan, lieber Arbeitgeber, und ich bin gut aufgestellt. Also mir geht es da sehr, sehr gut. Ich bin vielleicht auch privilegiert, dass die den ganzen Weg mit mir bisher gegangen sind.
Ja.
Dann zu sagen, es ist einfach ein Thema der mentalen Gesundheit. Und vor 8 Jahren mir den Begriff nicht so wirklich verwendet.
Ja, ja. Da ist Gott sei Dank schon einiges passiert und ist auch, wie du vorhin auch schon gesagt hast, tatsächlich auch schon mehr in unserer Gesellschaft angekommen, dass es auch eine mentale Gesundheit gibt und nicht nur die physische Gesundheit und dass es auch da wichtig ist, auf sich aufzupassen. Und es wird ja Gott sei Dank auch schon in vielen Unternehmen einiges dafür getan und angeboten, dass man sagt, man hat gewisse Stundenkontingent vielleicht auch frei, um sich da mal einen Termin zu buchen innerhalb des Unternehmens, dass man da mit jemandem sich austauschen kann oder dass jemand von extern mal kommt und da irgendwie Impulse gibt oder dass da Achtsamkeitscoaches kommen, die vielleicht so die Unternehmenskultur ein bisschen achtsamer gestalten. Ich glaube, da ist schon einiges im Gange, was, denke ich, auch ultra wichtig ist.
Ja, absolut. Was ich mir wünsche, dass mehr von den MitarbeiterInnen kommt. Also die Angebote auch bei uns werden regelmäßig gemacht und auch wahrgenommen. Nur das Gros irgendwie traut sich, glaube ich, noch nicht so wirklich.
Mhm.
Also die Workshops annehmen als offizielles Angebot, aber wirklich das vertraute Gespräch zu suchen und da auf die persönliche Ebene einzugehen und diese vermeintliche Schwäche preiszugeben. Da würde ich mir mehr von wünschen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch genau das, was du sagst, dass es halt keine Schwäche ist.
Und den Mut zu haben, jemandem zu sagen, ich kann gerade nicht mehr oder ich brauche eine Pause oder halt, können wir was verändern in meinem Arbeitsablauf? Können wir uns als Team zusammensetzen und zu gucken, wie können wir es besser strukturieren oder sowas. Das ist so viel wert. Und dieser Mut, diesen Gang zu gehen, da habe ich größten Respekt vor.
Du bist ja auch Führungskraft. Mhm. Hast du etwas eingeführt oder mitgenommen, wie du vielleicht deinen Mitarbeitern auch ermöglichen kannst, dass es halt geregelte Zeiten gibt der Anspannung und Entspannung, auch vielleicht ein regelmäßiger Austausch.
Ich glaube, also was bei mir schon immer wichtig war, das war auch vor dem Schlaganfall, wo ich noch ein wirklich eigenständiges Team auch geleitet habe, dass ich meinen Leuten das Gefühl gegeben habe, die können selbst entscheiden und nach bestem Wissen und Gewissen nach dem Bauch agieren.
Mhm.
Und sie haben die Freiheit, Fehler zu machen. Sie haben die Freiheit, Sachen auszuprobieren, wenn sie wirklich denken, da sehen sie einen Mehrwert drin. Und wenn es nicht funktioniert, dann stehe ich dahinter.
Mhm.
Und darauf aufbauend ist es wirklich, sind es die Kleinigkeiten, ne? zu gucken, wie ist denn der Workload, wie ist das Tempo. Vor meinem Schlaganfall habe ich das dann übernommen, den Workload.
Ja.
Das Ergebnis sehen wir und oder hören wir. Und jetzt ist es eher so, was können wir in den Prozessen verändern, dass es nicht mehr dazu kommt.
Mhm.
Und das geht nur gemeinsam.
Ja.
Also ich kann keinem Mitarbeiter vorschreiben, was gut für ihn oder sie ist.
Ja,
Es geht
klar.
nur gemeinsam.
Ja. Ich habe noch eine Frage zu etwas, was du ganz am Anfang gesagt hattest, vor deinem Schlaganfall, dass du ja doch dadurch viele Baustellen oder viele Bälle gleichzeitig in der Luft gehabt hast und auch gedacht hast, ja, gib mir mehr, da geht noch was. War das ein bewusster Gedanke oder hast du da auch zwischendurch trotzdem mal eingecheckt und gemerkt oder gemerkt, okay, ich fühle mich gut so, oder hast du einfach nur, hat der Verstand einfach nur gesagt, ja, da geht noch was?
Der Antrieb war Geltungsbedürfnis, gesehen werden, Lob bekommen, na, Clap on the shoulder. Mir fällt jetzt gerade das Deutsche nicht ein. Also den ich mir selber nicht gegeben habe. Das war der Treiber, irgendwie besser zu sein, schneller zu sein, gesehen werden, zu machen. Und da habe ich keine Rücksicht auf mich selbst genommen. Und dieser Leistungsgedanke, ich will nicht sagen, den habe ich abgelegt, aber er ist in den Hintergrund geraten. Jetzt ich sage mal, mit meinem neuen, erlernten, erarbeitenden, erfahrenen Bewusstsein.
Ja. Und klopfst du dir heute mal auf die Schulter?
Ja.
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 Sehr gut.
Auf jeden Fall.
Du hast in der Vorbereitung auch geteilt, dass es dir damals und heute auch noch geholfen hat, die Perspektive zu wechseln und aus einem anderen Winkel auf die Situation zu schauen. Was hast du hier damals gemacht? Also wie hast du da die Perspektive gewechselt?
Also die Perspektive war, ich kann ja eh nichts dran ändern. Erstmal, also natürlich langfristig. Die Situation ist jetzt da. Ich kann die Zeit jetzt nicht zurückdrehen. Ich kann nicht mehr ein andermal gestern ins Bett gehen und frisch aufwachen. Ich habe keinen Schlüssel zu täglich grüßt das Murmeltier. Und das einzugestehen war schwierig, aber notwendig. Und dann zu gucken, was hilft mir denn? Also in der Opferrolle wird niemand gesund. Was hilft mir denn? Und da hat mir sehr geholfen, der Humor mit Sachen umzugehen, den ersten Witz zu machen, irgendwie über mich oder über anderes. Und die Perspektive hinzulenken, was vielleicht jetzt alles möglich ist, weil ich endlich in meinem Leben die Zeit habe.
Ja, das ist total spannend, wie du das sagst, weil ich glaube, viele Menschen haben strugglen ja auch so ein bisschen, weil sie zu sehr in der Vergangenheit sind und da gerne einfach Dinge ändern würden. Ich meine, du hättest ja auch da drin stecken bleiben können und die sagen können, oh Mensch, hätte ich damals doch nur 40 Stunden gearbeitet oder hätte ich doch meine Wohnung ein bisschen später renoviert. Na, das hättest du ja auch machen können. Oder hätte ich vielleicht das Theater nur, keine Ahnung, wie oft
Ja.
das gemacht hast, vielleicht nur einmal in der Woche statt dreimal, ne? Und dann
Habe
hätte
ich
man.
auch. Also die Gedanken sind natürlich da und auch da, entschuldigen, dass ich unterbrochen habe.
Kein Thema.
Ne, die dürfen da sein. Also
Ja.
die dürfen kommen. Und das habe ich mit der Zeit gelernt. Ich habe ja nicht irgendwie am Dienstag den Schlaganfall gehabt und am Donnerstag den Switch gedreht.
Ja,
Das
klar.
ist halt ein Prozess gewesen. Und da habe ich das natürlich auch erkannt. Das braucht auch einfach Zeit. Ich habe ein anderes Zeitempfinden plötzlich. Du hattest ja gefragt, wie war die Hilfe und welche Gedanken kamen. Ne? Wenn mir jetzt so jemand sagt, naja, das ist ja erst ein paar Jahre her, das ist ja noch ganz frisch. Ich sage mal, auch noch nach 3, 4 Jahren oder so, da war so, in der Zeit haben Leute zweimal den Job gewechselt, das ist doch nicht frisch. Also, und das auch zuzulassen, ja, es braucht seine Zeit und ja, es kann dauern und ja, es ist immer Raum, um sich zu entwickeln. Und
Ja.
das ist, glaube ich, die Quintessenz, und Balance. Balance ist noch die andere Erkenntnis, die mich sehr geprägt und sehr getragen hat, dass ich meinem Körper oder meinem Geist viel zumuten kann über eine kurze Zeit und das dann ausgleiche. Also so eine Wippe, ja. die kann mal auf der einen Seite kippen und auch mal einen Tag bleiben, solange ich halt versuche und es schaffe, die wieder auf Balance zu halten,
ja,
zu bringen. Und das ist auch extrem wertvoll gewesen.
Ja, und ich glaube, das ist auch so ein, einfach so ein Versuchen, ne? Also was ist vielleicht zu viel, ja, wo mein Körper dann irgendwie dann, keine Ahnung, also leicht gesprochen vielleicht mit einer Erkältung kommt und sagt, hey, jetzt brauchst du eine Pause, ne? Das macht der Körper, ist ja ultra schlau. Da einfach auch diese Balance finden, okay, was ist zu viel oder was ist gerade das Mittel? Ich sage, okay, das reizt sich noch aus, aber dann gönne ich mir jetzt einfach auch mal die Pause und das dann wirklich auch zu tun, ja. Weil ich glaube, damit haben wir auch nicht gerade wenig Menschen ein Thema, auch mal einfach nur also einfach mal nichts zu machen, nichts zu erschaffen, nichts Produktives zu machen, sondern einfach halt zu sein mit keine Ahnung, ein Hobby puzzeln oder was auch immer, ja.
Genau, oder den Bäumen beim Blühen zu gucken.
Ja. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Self-Empowerment. Etwas, was dir heute dabei hilft, dich an deine innere Stärke zu erinnern, ist dich daran zu erinnern, dass du die einzige Person bist, die dich heilen kann. Und dass alle anderen Personen und Tools wertvolle Begleiter auf diesem Weg sind. Welche Bedeutung hat es für dich, zu wissen, dass du die Person bist, die dich heilen kann?
Erstmal, dass ich den Einfluss habe und es an mir liegt. Was ich tue und wie ich es tue, hat einen Effekt. Und ich kann den Effekt bewirken. Ich kann die Entscheidung selber treffen. Ich kann sagen, ich mache meine Übungen für die Stimme oder Entspannungsübungen oder auch nicht. Das ist meine Entscheidung. Wenn ich die Übungen mache, kein Therapeut auf dieser Welt kommt dann an und zwingt dich auf den Boden, dass du mal innehältst. Aber das sind wertvolle Begleiter, ohne die würde ich den Weg nicht finden. So alles, was wir lernen, niemand spritzt uns Wissen in den Kopf, niemand heilt unsere Seele. Das können nur wir machen. Da gibt es keine Salbe für. Und wenn, müssten wir die selber auftragen, wahrscheinlich.
Ja.
Und ich habe es anfangs erwähnt. Ich habe diverse Therapien schon hinter mir, stationär und ambulant. Bin auch in Langzeittherapie. Schäme mich überhaupt nicht dafür. Das ist auch noch ein Thema.
Ja.
Und in der ersten Zeit war es so, ja, und was machen Sie jetzt mit mir? Also helfen Sie mir, ich bin jetzt hier, machen Sie mich gesund. Und das funktioniert nicht. Also das habe ich gelernt, ich muss mich erstmal darauf einlassen. Das ist der erste Schritt. Ich muss es wollen. Und dann muss ich das annehmen. Oder will das annehmen. Ich versuche das Wort muss eigentlich zu vermeiden. Und ja, und dann fange ich an. Dann fange ich an mit kleinen Sachen. Und es gibt ja viele, viele kleine Tools. Ich bin ein großer Fan von kleinen Schritten dafür regelmäßig, anstatt irgendwie große Blöcke, die sich schwer anfühlen.
Ja.
Und dann ist es halt mal irgendwie drei Dinge aufschreiben, die mich glücklich machen. Dann ist es halt mal mich reinspüren, 2 Minuten, wie fühlt sich eigentlich gerade mein Körper an, wo zwickt es, ohne was verändern zu müssen. Oder wie gehe ich zu diesem Termin hin? Freue ich mich darauf oder habe ich Angst?
Ja.
Das hat einen Einfluss auf die Therapie oder auch die Gespräche mit Freunden, also die auch eine oder Familie, die auch eine wertvolle Quelle von Energie und Wissen und Erkenntnissen oder auch Ratschlägen sein können.
Meinst du, vor deiner Zeit, vor dem Schlaganfall, War das anders? Also hattest du da ein anderes Verständnis dafür, sag mal, wer die leitende Person in deinem Leben ist? Also hattest du da auch eher gedacht, dass andere irgendwie für dich verantwortlich sind? Also der Arzt, der dich gesund macht, Freunde, die irgendwie für dich da sind und dich glücklich machen? Oder hattest du es auch schon, dass du halt die Person bist?
Ich hatte schon viel für mich selbst bestimmt und geregelt, aber nur mit mir selbst. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich hab mich nicht geöffnet. Mhm. Ich war vielleicht auch der Besserwisser und habe gesagt, ja gut, also weiß ich ja. Klar, natürlich, wenn es mir schlecht geht, dann ruhe ich mich aus. Mhm. So, ne, weiß ich ja. Hab's aber nicht gemacht. Mhm. Und ich habe niemanden einbezogen. Ich hatte halt, ich habe die inneren Stimmen halt wachsen lassen und den inneren Kritiker groß werden lassen, mir Vorwürfe gemacht und sowas und habe niemand in meinem Umfeld wirklich einbezogen. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei mir der Unterschied gewesen. Ich habe erkannt, wenn ich mich öffne und mich auch verletzlich zeige, ist mein Umfeld dankbar dafür.
Ja.
Diese Tiefe in den Gesprächen jetzt zu haben. Und das ist schön. Also ja. ich führe mit den meisten Menschen jetzt Gespräche auf einer ganz anderen Ebene.
Klar, weil es nicht mehr nur um so oberflächliche Sachen geht, mir geht's gut und dann erzählt man halt so ein bisschen, ja, wie man es mir auch oft ja auch macht, wie geht's dir? Ja, gut, ne? Und dann plänkelt man so irgendwie hin, anstatt zu sagen, ja, heute fühle ich mich traurig, weil das und das passiert und ne, dass man sich wirklich halt öffnet und tatsächlich verletzlich zeigt. War das damals so ein schleichender Prozess, dass du dich immer mehr verschlossen hattest? Also oder vielleicht andere nicht reinbezogen hast? Oder war das etwas, nicht gelernt hast oder was vielleicht nicht gang und gäbe war oder weil es komisch angesehen wurde, dass man drüber spricht?
Hm. Ich glaube, das war ein Mix von allem, dass ich zum einen ja so nicht aufgewachsen bin. Und es ist nie, ich sag mal, so intensiv gelernt hatte.
Ja.
Auf der anderen Seite auch ganz viel Peinlichkeiten. Es ist so, ich kann doch jetzt nicht irgendwie über mein Sexualleben mit Leuten reden. Oder ich kann doch nicht die Freunde mit meinen Ängsten belasten. Mhm. Ich habe die Freunde ja gerne. Ich will denen ja auch nicht schaden. Also habe ich alles für mich behalten und habe versucht, damit selber klarzukommen.
Ja.
Was irgendwann gescheitert ist.
Mhm. Ja. Umso schöner, dass du für dich erkannt hast, dass dieses Öffnen halt auch wirklich wertvoll ist. Ich kenne das nämlich auch. Ich habe das auch nicht gelernt, dass man über Dinge spricht. Ja. Habe auch extrem lange Sachen für mich alleine irgendwie ausgemacht, bis ich gemerkt habe, okay, irgendwie ja, dreht man sich da trotzdem irgendwie im Kreis, weil man hat nur die eigenen Stimmen, die einem dann irgendwie Vorwürfe machen und verurteilen und ja, was passiert dadurch? Man versucht noch mehr und macht noch mehr und fühlt sich trotzdem irgendwie total unzufrieden und irgendwie alleine oder...
Alleine, einsam, teilweise hilflos.
Ja.
Ja.
Was macht denn auch dieser Gedanke mit dir, dass du die Person bist in deinem Leben, die dich heilen kann oder die für dich da sein kann?
Es hat ein neues Selbstvertrauen entwickelt. Also ich kann was bewegen. Sei es auch nur für mich. Mhm. Ja, ich kann, und ich habe ja das Glück, andere Leute haben nicht das Glück, dass sie halt nach einer Krankheit selbstbestimmt leben können.
Ja.
Erstmal diese Dankbarkeit. Und daraus halt, ich kann mich selbst entscheiden.
Ja.
Ja? Ich kann mir vieles, viel Gutes tun. Mhm. Und dafür muss ich nicht in einem Raum sein mit gleichgesinnten Therapeuten, Freunden. Das kann ich hier machen. Das kann ich hier und jetzt machen, indem ich meine Gedankenwelt auf das Positive richte.
Ja.
Punkt.
Ja. Ja, und ich glaube, das darf man auch viel mehr auch im Alltag integrieren, weil ich meine, das Gehirn ist einfach so getrimmt, dass man sich doch eher auf das Negative fokussiert und das dann irgendwie auch manchmal noch so ein bisschen größer macht, als es tatsächlich ist, dass man sich immer auch wieder bewusst macht, was man eigentlich vielleicht so im Leben hat, ja, dass man überhaupt
Genau, ja.
aufwacht. Ich meine, dass man gesund aufwacht. Ich meine, das ist, glaube ich, allein schon Grund, dankbar zu sein. Aber oft wacht man auf und hetzt dann irgendwie los. Ja.
Ja. Und ich hab mal einen Satz gehört, und das habe ich auch aufgenommen. Ich habe gelernt, mir für meine, ja, Missgeschicke zu verzeihen. Also wenn mir was passiert, mache ich mich nicht mehr, also nicht mehr verantwortlich. Also ich gebe mir nicht mehr so diesen schweren Brocken im Magen,
Ja.
dass ich das mit mir schleppe, sondern erlaube mir zu scheitern. Und ich glaube, das ist das Größte, was das Impro-Theater mir gegeben hat.
Inwiefern?
Beim Impro-Theater geht es gar nicht in der Essenz. Also natürlich, wenn man das gesehen hat auf der Bühne, sind es halt ein Spiel von Szenen, wo man vorher den Inhalt nicht kennt, also improvisiert. In den Übungen geht es halt auch darum, viel damit umzugehen, mit dem Unbekannten, was ich ja jetzt gegenüber habe, umzugehen. Und das lädt ja förmlich zum Scheitern ein. Ich kann ja gefühlt mehr falsch als richtig machen, weil ich nicht vorbereitet bin. Also lerne ich halt, den Moment zu akzeptieren, und es kann total geil sein und ich freue mich wie Hulle, wenn das dann klappt. Und es kann auch sein, scheiße, das war jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Naja, weil es gibt im Impro-Theater kein Falsch. Alles ist erstmal richtig und wird akzeptiert, weil es hat einen Wert und einen Sinn. Ne? Wenn ich was sage, kommt das irgendwo her. Und das ist kein Scheitern, das ist Trauen, es auszusprechen, mit allen Risiken und allen Konsequenzen. Und wenn es halt nicht so läuft, dann probiere es nochmal. Und dann verzeihe ich mir und blicke nach vorne, weil ich habe ja noch viele Möglichkeiten, es für mich stimmig zu machen und ein gutes Gefühl zu bekommen.
Oh, mega. Also, das resoniert total mit mir, weil ich war früher auch, also Selbstkritik mal 10 irgendwie. Und was macht diese Selbstkritik? Sie hält einen einfach irgendwie auf. Ja, man traut sich vielleicht
Absolut.
nicht, irgendwelche Dinge zu tun oder hält sich selber einfach zurück, weil man einfach auch irgendwie unbewusst Angst hat vor vor diese eigenen Stimmen, ja, die da kommen, diese eigene Verurteilung. Aber sich dann irgendwann mal, also vielleicht zu fragen, okay, was macht das mit mir? Und tut mir das gut? Oder ist es denn wirklich so schlimm, was da gerade passiert ist? Oder vielleicht auch, was kann ich denn daraus lernen? Ja, also sich öffnen dafür. Und ich meine, man hat
Absolut.
ja auch, also Gott sei Dank auch die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Ja, nicht, dass man da guckt, oh Gott, ja, und dann, was für eine Scheiße habe ich da gemacht und verurteilt sich dann, nee, okay, ist es jetzt passiert? War nicht gut? Hätte es vielleicht anders gewusst, hätte es vielleicht wahrscheinlich auch anders gemacht, aber so war es halt jetzt, ja, jetzt bin ich halt da gescheitert. Und was nehme ich daraus mit?
Eben. Also Fehler sind auch eine extrem starke, kraftvolle Energiequelle, ein Antreiber. Du hast es gesagt halt, wir lernen durch Fehler. Wir lernen nicht, indem wir das Gelernte immer anwenden. Dann können wir das gut. Dann können wir uns entweder bewusst dafür entscheiden, da was draufzupacken, was noch Unbekanntes dazu zu führen, oder vielleicht was Bekanntes gibt es auch, aber die Kombination ist dann fremd. Und dieses Trauen, das ist ja ein neues Territorium, das lädt natürlich zum Scheitern erstmal ein. Kann auch super gut gehen, aber also die Angst, ne, ich habe ja auch gelernt, wir leben durch Ängste und Träume. Ja? Und die Angst ist natürlich immer da. Die zu überkommen, ist eine großartige Leistung, was wir tun können. Und jeder, der das mal erlebt hat, sich getraut zu haben, obwohl irgendwie der erste Impuls Rückzug ist, weiß, wie schön es ist, das gemacht zu haben und den Erfolg auch, wenn es einer war, zu genießen. Das ist sehr, sehr wertvoll.
Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem dritten Self-Empowerment. Mhm. Etwas, wo du denkst, was dich in der Zukunft bestärken kann. Und das ist ganz witzig, weil das schließt so den Kreis zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du hast diesen Stärkentest gemacht, wo du ja jetzt auch 23 Stärken für dich erkannt hast. Und wo du dir auch immer bewusst diese wieder in den Tag holst, ja, mit den Karten, die du vielleicht am Morgen ziehst und wie du heute gemacht hast, heute lebe ich meine Kreativität oder schaue ich, wo ich meine Kreativität, was meine Stärke ist, einsetze. Mhm. Das hast du ja auch schon schön erklärt. Ich habe da eine Frage. Was meinst du, wie wichtig ist es für dich, deine Stärken zu kennen?
Super wichtig. Ich muss sie nicht alle kennen. Also den Anspruch habe ich nicht. Das Bewusstsein zu haben, erstmal, dass ich sie habe, dass ich auch ausreichend habe. Das ist ja auch eine Energiequelle. Ja. Und dass ich auch mich mit Sachen auseinandersetzen kann, wo ich zuerst nicht gedacht habe, dass es eine Stärke sein kann. Mhm. Da sind wir auch wieder beim Perspektivwechsel. Du merkst, kommt alles irgendwie zusammen. Yeah. Und daraus zu gehen und in dem Bewusstsein, ja, ich bin mutig. Ich muss nicht immer mutig sein, aber ich bin das. Und wenn ich es wirklich brauche, kann ich das. Ja, ich bin authentisch. Ja, ich muss Leute sehen das und erkennen das. Das tut mir gut. Ich muss mich vielleicht weniger in Rollen begeben. Also wir haben ja alle sehr, sehr viele Rollen tagtäglich, die wir ausfüllen. Ja. Ich kann mich darin wohlfühlen mit in meiner Authentizität. Ganz, ganz viele Sachen wie das, ne, dass ich im Alltag anwenden kann. Kreativität. Ich bin nicht der kreativste Mensch dieser Welt, aber ich bin kreativ in dem, was ich tue und ich sehe das. Und das tut mir gut.
Wie gehst du dann mit deinen Schwächen um?
Indem ich sie nicht auf Karten schreibe und ziehe, sondern sie akzeptiere. Also Schwächen, zum Beispiel auf fremde Menschen einfach zugehen, ist nicht meine Stärke. Also schon alleine der Wortgebrauch. Es ist nicht meine Stärke. Es muss nicht diese negative Haftung haben.
Ja.
Weil ich kann es. Ich habe es in der Vergangenheit schon gemacht. Ich mache es nur nicht gerne. Mhm. So versuche ich mit meinen Schwächen umzugehen. Ja.
Ja.
Oder auch, also für mich ist immer, Entschuldigung, Stimme ist ein Riesenthema bei mir und es klappt nicht immer. Und dann habe ich manchmal dieses so ein Stocken, Wortfindungsstörung und dann ist das so, im Vergleich zu anderen habe ich irgendwie eine schwache Stimme. Nein, weil ich stand ja schon auf der Bühne, ich habe ja schon gespielt, also die ist ja da. Mhm. Ne? 95% der Zeit ist die ja präsent. Mhm. Da muss ich die 95% nicht mit dem 5% oder weniger, wo es halt mal nicht so gut läuft, überdecken. Mhm.
Ja, und ich glaube, das ist generell also so etwas, worauf man sich besinnen darf. Ja, ich meine, man hat vielleicht, keine Ahnung, 6 Sachen, die man am Tag machen möchte und schafft 5 davon und hängt sich an die eine Sache auf, die man halt nicht gemacht hat. Ja, ich glaube, das ist oft so ein Thema. Dann sind so ein paar Prozente, die einem die ganzen anderen Prozent, die man ja tatsächlich irgendwie umgesetzt hat oder erreicht hat, wie auch immer, komplett nichtig macht, weil man da 2% hat, die einfach nicht da waren. Ja,
ja. Ja.
Da auch wieder, wo geht der Fokus hin, ja, was du vorhin auch gesagt
genau,
hattest.
Genau. Ja. Ne?
Hast du einen Tipp, wenn jetzt jemand sich irgendwie schwer tut, so eine Schwäche anzunehmen? Mhm. Wie kann es dann leichter werden?
So wie die Stärken, ne, sich seiner vermeidlichen Schwächen bewusst sein, ist vollkommen sinnvoll. Also wenn ich merke ja irgendwie eine Schwäche, das ist ja auch ein Glaubenssatz vielleicht, und sich mit den schiebe ich gerne beiseite. Ne, mit der Schwäche will ich mich nicht auseinandersetzen.
Ja.
warum denken wir, dass es eine Schwäche ist? Also mein Ratschlag ist, die Person, die das dir das machen will, schreibe deine Schwäche mal auf. Mhm. Auch klein, groß, ne, dass sie präsent ist. So, ja. Warum denkst du, dass das deine Schwäche ist? Das ist erstmal, wo kommt der Glaubenssatz her? Mhm. Und dann zu gucken, habe ich die überwunden in meiner Vergangenheit? Gibt es Momente, wo ich diese vermeintliche Schwäche überwunden habe? Und da ist der Ansatzpunkt. Weil wenn es einmal klappt, dann klappt es auch wieder.
Ja.
Dann nehme ich der Schwäche den Wind aus dem Segel.
Ja.
Und dann kann ich die vielleicht so als kleine Stärke hinzufügen und mal den Fokus drauf setzen, wann überkomme ich denn in kleinem Rahmen diese Schwäche?
Ja.
Und plötzlich wandert die in der Skala.
Ja. Ja, auch welche Bewertung man halt eben gibt, ne? Also wer sagt, das ist gut, das ist schlecht, ich meine, das macht man ja oft dann selber. Ja, da kann man, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin sehr perfektionistisch, immer wenn jemand nach Hause kommt oder zu Besuch kommt, muss die Wohnung irgendwie glänzen, ja, und das sehe ich als Schwäche vielleicht an. Vielleicht kann man das aber auch umdrehen und sagen, vielleicht ist das auch eine übertriebene Stärke, weil du, also vielleicht auch auf Fürsorglichkeit extrem, ja?
Ja.
Also
ist Perfektionismus jetzt eine Stärke oder eine Schwäche?
Ja, also
ne, man kann so, für die einen ist es übertrieben, also schädlich, für die anderen ist es total hilfreich.
Ja.
Und deswegen kann man das nicht pauschal sagen.
Richtig, ja. Ich glaube, es ist genauso, wie du vorhin gesagt hast, dass man sich das mal aufschreibt und einfach mal im eigenen Leben nach Situationen guckt, wie das einem vielleicht geholfen hat oder vielleicht auch ein bisschen gehindert hat, ne? Und dann kann man das in Relation setzen und dann einfach gucken. Ich meine, und irgendwie auch gesagt, eine Schwäche muss ja per se nicht schlecht sein. Ja, was wir auch denken. Genau. Ne? Also, ja.
Ja, wie das ist immer, wie wir damit umgehen. Also wohlwollend.
Ja. Ja,
wir erlauben uns das auszuprobieren. Das ist eine Übungssache und auch zuzulassen, wenn der Moment nicht kommt, ist es nicht schlimm. Ja. So würde ich an die Sache rangehen. Erstmal das Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Ich muss jetzt nicht aus einer Schwäche eine Stärke machen, aber ich kann es.
Ja.
Wenn ich will.
Ja.
Und dann kommt vielleicht noch eine zweite Stärke dazu, mutig sein.
Mhm. Ja.
Und plötzlich ist es ein anderes Denken über diese Eigenschaft, nenne ich es lieber.
Ja. Und auch, wie du vorhin noch gesagt hast, also nicht diese Schwäche irgendwie wegzudrängen und so außer sich irgendwie zu sehnen, sondern tatsächlich zu integrieren und anzunehmen, okay, das ist halt meine Schwäche. Ja, also ich bewerte es nicht, sondern sie ist einfach ein Teil von mir. Mhm. Ja, und klar, ich kann die ganze Zeit dagegen kämpfen, aber was macht das? Also bringt mich das voran oder kann ich damit jetzt auch einfach gelassener umgehen und vielleicht auch schauen, welche Schwäche ich ausbauen kann, so eine Stärke oder sie ist halt einfach
da. Ja, wir reden ja auch irgendwie so ein bisschen kryptisch jetzt von Eigenschaft, Schwäche und Stärke. Ich kann zum Beispiel mir extrem schlecht Sachen Gelerntes merken. Mhm. Ich muss da immer wieder rein, das wiederholen. Kann ich halt sagen, ja, scheiße, Merkvermögen ist meine große Schwäche. Kann ich aber auch sehen, naja, ich merke mir halt nicht alles, also lasse ich den Scheiß auch weg. Mhm. Also das Schädliche bleibt vielleicht auch nicht hängen.
Ja.
Ist doch geil.
Ja.
Ich kann quasi immer irgendwie so sagen, ja, ich bin halt im Hier und Jetzt, weil ich gestern vergessen habe. Ist so ein bisschen Goldfisch-Mentalität, aber warum nicht? Und spielerisch damit umgehen, mit Humor und sowas hilft auch.
Ja, das glaube ich auch. Danke. Es hat mich riesig gefreut, dass du heute bist. Das hat mir echt Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und auszutauschen. Ich packe alle Informationen zu dir auch in die Shownotes, dass die Leute dich finden können.
Such
dann. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, was man noch so von dir hören kann. Wenn ich mal in Hamburg bin, dann komme ich auf jeden Fall zum Impro.
Ja,
weil ich bin total gespannt.
Du bist eingeladen und wir geben auch, also ich bin ja auch in der Gruppe und wir geben auch Workshops hier in Hamburg. Also falls da jemand Interesse hat, da mal vorbeizukommen, pingt mich einfach an auf LinkedIn oder sowas und dann machen wir das.
Frank, ich danke dir und hoffentlich bis ganz, ganz bald.
Dankeschön, Jeanette. Ich danke dir.
Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.